Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Geheimnissen eines Mentalisten. Allerdings verrate ich heute nicht meine Geheimnisse, sondern ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, Robert Welti. Er kommt aus Hamburg oder aus der Nähe von Hamburg, hat er extra betont, nicht direkt aus Hamburg. Und ja, war oder hat Geologie studiert, hat dann noch einen besonderen Weg gemacht, bevor er jetzt zum Marketing gewechselt ist und ja, Menschen hilft, Heilpraktikern hilft oder Gesundheitsexperten hilft, um präsent im ja, im Netz zu werden, um Kunden zu bekommen und denen ja den Weg ebnet, um mehr Geschäft zu machen. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz heute für meinen Podcast, aber ich glaube sehr, sehr spannend, weil wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, wie die Psychologie ja im Social Media Bereich aussieht oder überhaupt im Netz aussieht und die direkte natürlich mit den Menschen. Also herzlich willkommen, Robert Welti, in meinem Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr, sehr gerne, Robert. Robert, ich möchte am Anfang mal so ein bisschen auch diejenigen vorstellen, die bei mir hier mit drin sind und ein bisschen aufzeigen, was du machst. Und ich habe es ja schon angesprochen, du hast Geologie studiert, was wirklich ja eher ungewöhnlich ist für das, was du jetzt tust. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, denn Geologie zu studieren?
Okay, dann fangen wir ganz vorne an jetzt. Also folgendes, habe meine Schule beendet, also Abitur gemacht und war danach erstmal eine Weile reisen, war in Neuseeland für 6 Monate Work and Travel und das war schon sehr erhellend. Also es hat mir sehr viel gegeben und mich weitergebracht im Leben. Und danach wollte ich dann studieren, aber so richtig genau wusste ich auch nicht, was mir gefallen könnte. Und ich habe gedacht, das könnte also Archäologie sein. Nochmal was ganz anderes. Und habe mich dann auch beworben, bin irgendwie zweimal abgelehnt worden und bin dann endlich nach 3 Bewerbungen dann angenommen worden, habe dann in Hamburg angefangen, Archäologie zu studieren. Und dann war das furchtbar langweilig. Also da gedacht, oh meine Güte, was hast du dir da jetzt aufgehalst? Und dann hatte ich tatsächlich einen Freund von mir, der hat mir gesagt, er würde jetzt anfangen, Geologie zu studieren. Und dann habe ich gesagt, ach, ich komme mal mit und schaue mir das mal an, wie das vielleicht ist. Und bin dann da in die erste Vorlesung mit rein und ich saß da eine halbe Stunde und dann war mir absolut klar, okay, das ist genau das Richtige. Hier muss ich bleiben, hier will ich bleiben. Das ist ja unglaublich, das ist genau das, was mir gefällt. Und es war dann am Ende auch wirklich ein absolutes Luststudium. Das heißt, ich habe nicht mir überlegt, okay, ich will jetzt das und das damit arbeiten, sondern es war wirklich so, das hat mir eine unglaubliche Freude gebracht, dieses Thema zu studieren. Und das habe ich dann auch wirklich gerne und bis zum Ende durchgezogen und habe mein Diplom in Geologie gemacht.
War aber natürlich nicht bei dir das Ende von dem, habe ich ja schon am Anfang angesprochen. Du hast ja weiterentwickelt, wäre vielleicht der falsch, vielleicht in einen anderen Zweig danach genommen, was aber wirklich in meinen Augen was sehr, sehr typisch ist. Weil wenn wir entscheiden müssen, mit 16, 17, 18, 19, vielleicht sogar noch früher manche, was wir denn machen wollen, da weiß kaum jemand, wo sind denn unsere Stärken? Was können wir denn besonders gut und vor allem, woran haben wir dann auch Spaß? Vielleicht haben wir große Interessen, aber vielleicht haben wir da überhaupt keine ja, Intelligenz dafür, dass wir es können. Weil was bringt es, wenn ich Künstler werden möchte, aber einen Pinsel kaum halten möchte oder einen anderen Bereich, dass ich da einfach überhaupt kein Talent habe. Oder wenn jemand nicht rechnen kann, ist er wahrscheinlich in der Informatik auch nicht so besonders gut aufgehoben. Und finde ich ja spannend, dass du da schon einen Weg, also Geologie würde ich jetzt mal tatsächlich rein vom Kopf her sagen, ist ja noch sehr, sehr nah dran an der Archäologie, oder? Also das ist ja noch halbwegs in die richtige Richtung, nicht?
Ja, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Ja, siehst du mal, als Laie würde ich nur sagen, ja, die graben doch beide irgendwas aus oder da ist irgendwas im Boden drin. Klar, in der Geologie, glaube ich, ihr habt ja dann wahrscheinlich auch festgestellt, so was so über die Jahrtausende oder Millionen von Jahren passieren kann, sieht man ja, glaube ich, in der Erde alles. Finde ich auch unheimlich spannend. Und gleichzeitig sind in dieser Zeit ja auch viele Knochen in dieser Erde drin. Keine Ahnung. Also so
Genau.
hätte ich jetzt verbunden.
Um die Fossilien kümmern sich natürlich die Geologen auch und die Paläontologen. Also ich bin auch Diplom-Paläontologe und Geologe. Und die Archäologen, die kümmern sich dann darum, was haben die Menschen eigentlich in der Zeit so gemacht und graben natürlich dazu dann auch aus.
Spannend, spannend, spannend. Ja, da könnte man einen ganz anderen Podcast noch machen. Aber gut, da bist du nicht beim Thema drin, weil du hast gesagt, das hat dich gelangweilt, zu sagen, wie hat eigentlich schon damals die Psychologie funktioniert, weil ich sehr, sehr viel in meinen Vorträgen auch drüber spreche. Ja, was unsere Triebe sind. Also die Triebe gab es ja eben schon zu der Zeit ja auch, vor 200.000 Jahren. Und es ist die Frage, wie haben diese genutzt und warum haben wir die eigentlich heute auch noch? Weil heute kann ich, wenn Adrenalin in uns hochschießt, nicht mit dem Knüppel auf den Chef losgehen. Das hat früher mit dem Säbelzahntiger sehr gut funktioniert, aber mit dem Chef, sei mal dahingestellt. Gut, wir wollen mal einen Schritt weitergehen. Du bist ja dann immer noch nicht zu dem Thema gekommen, wo du jetzt bist. Was war denn dein Zwischenschritt?
Ja, das hat dann eigentlich auch während dem Studium schon angefangen. Und zwar habe ich angefangen, eine Schule zu gründen. Und zwar so richtig eine Schule für Schüler. Die haben wir dann irgendwann, also ich habe einen Verein gegründet oder mit Leuten zusammen einen Verein gegründet. Und wir haben dann mit diesem Verein eine freie Schule gegründet. Das ist eine Schule, demokratische Schule nennt sich das System. Das ist sehr frei. Die Kinder können im Grunde den ganzen Tag selbst entscheiden, was sie tun. Es gibt keine Klassen, es gibt keinen Unterricht. Und die Kinder sind von der ersten bis zur 10. Klasse in Anführungszeichen bei uns, also von 6 bis 16 Jahren, und können dann dort ja frei lernen, das heißt auf ihre Art und Weise sich in den 10 Jahren auf den mittleren Schulabschluss vorbereiten.
Nachdem du das, du hast mir ja vorher schon gesagt, schon seit einigen Jahren machst, vielleicht auch nicht mehr so intensiv als Lehrer, aber zumindest es noch begleitest, mit welchen Schulabschlüssen und ja, welchen Bildungsgrad würden die denn dann rauskommen? Ist es dann auch anerkannt? Ja, muss es ja, weil wir haben ja eine Schulpflicht bei uns.
Die können einen Hauptschulabschluss machen oder einen mittleren Schulabschluss, Realschulabschluss hat man früher gesagt.
Ja.
Und den machen sie extern. Das heißt, die Prüfungen werden nicht an der Schule abgenommen, sondern im Bildungsministerium, vom Bildungsministerium in Kiel dann, Schleswig-Holstein. Und ich bin dort seit vielen Jahren gar nicht mehr involviert. Also ich bin noch Mitglied im Trägerverein und das ist eigentlich das. Und die Schule gibt es seit 11 Jahren jetzt und funktioniert noch ganz hervorragend und wächst und gedeiht.
Ja, das würde mich jetzt aber schon ein bisschen noch interessieren. Sind denn die Kinder dann auch tatsächlich so motiviert, tatsächlich lernen zu wollen? Oder sagen sie, nee, wir gehen lieber spielen? Oder bringen die sich hier spielend bei? Ich muss dazu sagen, ich war selbst mal Ausbilder Anfang der 90er Jahre. Und damals hat man auch eingeführt, dass ja nach Modulen gearbeitet wird. Man hat den Auszubildenden was vorgegeben. Also es war eine große Ausbildungsstätte. Man hat den Auszubildenden was vorgegeben. Und die mussten danach ihr Ergebnis auch selbst bewerten. Was dazu führte, dass die Noten relativ gut waren. Völlig überraschend. Aber es war trotzdem sehr spannend, weil die mussten sich auch die Inhalte selbst beibringen. Das war so die Zeit, wo man das erste Mal vom Computer saß. Das war 93 ungefähr. Also hat man tatsächlich schon mit Computer, mit noch diesen ganz großen Disk, hat man dann, dieses reingeschoben, hat sich angeschaut, was man denn zu tun hat, was man zu machen hat, vielleicht auch die Information bekommen, wie es geht, also so auch schon so ein bisschen, Online-Schulung. Und danach haben sich die das selbst beigebracht und haben es auch selbst bewertet. Wir als Ausbilder standen zur Verfügung für Fragen und haben natürlich dann darüber gesprochen, wie sie sich bewertet haben und ob wir es denn auch genauso sehen und ob sie vielleicht nicht ein paar Punkte runter wollen. Aber ansonsten war das eine feine Sache. Wie ist denn das, in dieser Schule?
Ja, also Bewertungen gibt es bei uns im Grunde auch nur nach Aufforderung. Also wenn der Schüler oder die Schülerin eine Bewertung haben möchte, dann bekommt sie selbstverständlich auch eine Note. Ja, kein Problem. Aber grundsätzlich ist das überhaupt nicht vorgesehen bei uns. Die Kinder, und da kommen wir häufig zu einer Fehleinschätzung, die die meisten Menschen haben. Lernen und Spielen ist nämlich für Kinder einfach äquivalent. Das ist genau das Gleiche. Das ist überhaupt kein Unterschied. Und die Kinder entscheiden sich fürs Spielen, aber für sie ist alles Spielen, was sie tun. Und das ist das, was häufig übersehen wird. Also unsere Kinder, es gibt zum Beispiel immer so schöne Geschichten, wie Schüler von uns dann am Nachmittag zu Hause sind und dann kommen die Nachbarkinder rüber und die Nachbarkinder sind auf einer normalen Schule. Und dann fragen sich die Kinder untereinander, na, was wollen wir denn spielen? Und dann sagt zum Beispiel das Kind von unserer Schule, wie wäre es mit Matheaufgaben? Und die Kinder der normalen Schulen sagen so, bist du völlig bekloppt? Wir machen doch jetzt nicht Mathe. Ja? Und für unsere Kinder ist das unter Umständen einfach der gleiche Spaß, sich an Matheaufgaben zu setzen, wie ein Brettspiel zu spielen. Und das kann einfach sein. Es kann aber auch ganz andersrum sein, dass ein Kind bei uns erstmal bis es 10 ist, im Grunde so gut wie kein Mathe macht und dann aber irgendwann den Sinn und Nutzen für sich dahinter merkt und dann in einer unglaublichen Geschwindigkeit alles aufholt und vielleicht sogar alle überholt. In wenigen Wochen können die manchmal unglaubliche Lernleistungen vollbringen, wenn sie nur den Sinn dahinter sehen. Die meisten Kinder lernen bei uns dann auch lesen, schreiben und rechnen durch Spielen, zum Beispiel durch Kartenspielen. Es gibt ja so viele solche Kartenspiele mit zum Beispiel so irgendwelchen Monstern drauf, die dann verschiedene Fähigkeiten haben, wo man dann sich gegenseitig bekämpft und dann muss man, um das spielen zu können, muss man lesen, schreiben und rechnen können, sonst geht es nicht. Und dann lernen die ganz kleinen Kinder von den mittleren Kindern, wie das geht. Einfach, weil sie so gerne dieses Spiel mitspielen wollen. Und
Finde ich
dann.
super. Robert, also im Grunde genommen hätten wir jetzt schon wieder ein ganz anderes Thema. Also das muss ich gestehen, das haben wir vorher gar nicht abgesprochen. Ich wusste gar nicht, dass die Schule so ungewöhnlich ist. Und ich nehme an, dir würde Vera Birkenbiel auch was sagen. Die wäre wahrscheinlich hellauf begeistert von der
Absolut.
Schule. Genau, ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit diesen Themen. Und man fragt sich immer, was wäre denn so der richtige Weg? Und ja, jedes Kind hat ja Stärken und Schwächen. Und es wird natürlich über etwas, ja, wo ich keinen Zwang drin habe, dann werde ich natürlich mal an meinen Stärken immer weiter arbeiten, weil ich einen Spaß daran habe, weil ich eine Freude daran habe, besser zu sein. Ich kann das immer von meiner Schulzeit ja auch sehen. Ich war extrem stark in Mathe. Da war ich im Grunde genommen echt immer Klassenbester über meine komplette Schulzeit. Aber ich war extrem schlecht im Bereich Sprachen. Also Englisch war echt eine totale Katastrophe und Deutsch war ich auch nicht besonders gut. Also wenn meine Deutschlehrer heute wüssten, dass ich mittlerweile schon 2 Bücher geschrieben habe, die würden sagen, niemals, ist absolut nicht möglich. Der hat doch nicht einmal die Grundformen des Deutschen richtig schreiben können. Aber ja, ich habe einfach einen Spaß daran, mich mitteilen zu können. Und da ist ein Buch natürlich auch sehr, sehr praktisch. Auch wenn es für mich vielleicht schwerer ist, so etwas zu schreiben. Und ja, da kann man an Stärken und Schwächen arbeiten. Aber ich möchte jetzt wieder zu dir kommen. Also das Projekt finde ich erstmal riesig, super. Freue mich sehr und hoffe, dass du da auch noch viele, viele Jahre dran bleibst und Spaß daran hast. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, wo du danach weitergegangen bist. Du hast ja bisschen so die Netzwerktechnik können wir ja so ein bisschen überspringen, aber du hast ja aus dieser Netzwerktechnik bist ja in Richtung Marketing gegangen. Und sag uns mal so in kurzen Worten, was du denn jetzt heute für deine Kunden tust, was du heute machst.
Genau, also ich erzähle kurz, genau, ich war in der Netzwerktechnik, bin dann in derselben Firma zum User Experience Designer ausgebildet worden. User Experience Design bedeutet also Nutzererlebnisdesign. Das braucht man in Softwareoberflächen, in App-Oberflächen, in Webseitenoberflächen. Hab mich dann eben auch in Webdesign fortgebildet, im Marketing und habe mich dann vor 4 Jahren selbstständig gemacht als Webdesigner. Und das war mir ein bisschen langweilig. Und dann habe ich mich mal coachen lassen und habe geguckt, ja, was sollte ich denn eigentlich alles zusammenbringen, damit mir das so richtig Freude macht, was ich tue. Und dann bin ich ganz schnell zu meinen jetzigen Kunden gekommen, nämlich den Heilpraktikern und Gesundheitsexperten aus dem alternativen Gesundheitsbereich. Denn die haben mir schon sehr, sehr viel selbst in meinem Leben geholfen. Und ich habe mich eigentlich auch schon seit ich 20 bin, sehr viel mit dem Thema Homöopathie beschäftigt. Zum Beispiel habe ich zum Beispiel in Neuseeland kennengelernt, was ich ja vorhin erzählt hatte. Auch andere Sachen, Osteopathie, aber ganz viele Energie, Heilkräfte oder Heilkunden haben mir schon so viel weitergeholfen, dass ich gerne möchte, dass diese Sachen mehr in die Sichtbarkeit kommen in der Welt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann sollten das doch meine Kunden werden und dann helfe ich denen, sichtbar zu werden, Reichweite aufzubauen und ihre Systeme mal so modern umzubauen wie möglich.
Ganz, ganz spannend, wenn du darüber sprichst, geht mir natürlich gerade durch den Kopf. Jetzt wird es wieder den einen oder anderen geben, der sagt, oh nee, hier schalte ich gleich ab, das ist ja gar nichts für mich. Weil Heilpraktiker ist ja für manche wirklich so ein rotes Tuch. Die anderen werden sagen, oh ja, endlich kümmert sich mal da jemand darum, findet er gut. Ich gehöre genau zu dieser Mitte. Klar, als Hypnotiseur ist mir klar, wie stark das der Kopf funktioniert und was wir mit unserem Kopf alles erreichen können und wie leicht wir mit Suggestion arbeiten können. Ob ich diese mit Zuckerkügelchen mache, oder was auch immer, wie dieses heißt, ist vollkommen egal. Es geht darum, diesen Glauben zu erzeugen. Dadurch halte ich das Ganze für sehr, sehr stark. Für diejenigen, die daran glauben. Für sehr, sehr schwach für diejenigen, die nicht daran glauben. Und ich finde es schön, wenn ja für diejenigen, die daran glauben, auch jemand da ist, also jetzt deine Kunden in dem Fall, sie dabei unterstützen. Dasselbe gilt für mich auch beim Thema Glaube allgemein. Also egal, ob ich jetzt katholisch bin, evangelisch bin, ob ich Jude bin, ob ich Moslem bin, ist vollkommen egal. Die haben alle einen Glauben, der für sie Berge versetzen kann, dieser Glaube. Also sie können dadurch viel, viel mehr Stärke gewinnen. Ich bin zwar katholisch als Bayer natürlich erzogen worden, also jetzt nicht so als Riesenkirchgänger, aber ich war sogar mal kurzzeitig Ministrant. Aber ich habe die Kirche für mich komplett verloren, weil ich gemerkt habe, das Stärkste, was ich habe, das ist der Glaube an mich. Und das gilt auch für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel Krankheiten bekämpfe, wenn es mir nicht so gut geht oder sowas, läuft das alles über meinen Kopf ab. Weil ich glaube, dass das dazwischen alles sehr, sehr stark ist. Aber im Grunde ist das extrem nah an der Homöopathie, weil nichts anderes ist es ja. Es ist das, was hier zwischen den Ohren ist und das zu bestärken. Finde ich schön, dass du dich in diese Richtung gegangen bist. Also von Steinen über Schüler, also über den Mensch, danach zu denjenigen, die heilen, ist schon mal ein sehr, sehr schöner Lebensweg. Na, jetzt, wenn ich mal so auf die Teilnehmer von deinen Kursen schaue, also oder sind es Kurse oder sind es Coachings, die du
Das
anbietest?
sind, ich begleite meine Kunden mehrere Monate immer.
Ah, also so mehr so ein Coaching, so ein Mittelweg, also die schauen sich ein bisschen was an und dann bist du wieder mit dabei und hilfst ihnen wieder und so weiter. Ah, sehr, sehr spannend. Was ist denn für dich besonders an dieser Zusammenarbeit? Also was gefällt dir dabei am besten, dass du sagst, oder was muss da für ein Resultat rauskommen, dass du sagst, hey, das war der absolute Bringer für mich?
Ja, das, was ich natürlich möchte, ist, dass meine Kunden den sich ihre Wünsche erfüllen können, ja. Und ich verspreche niemanden, dass sie reich werden oder irgendwie sowas, ne? Da gibt's genug Leute, die das tun. Das ist überhaupt nicht mein Ding, sondern das, was ich machen will, ist meine Kunden rausholen aus dieser Zeit gegen Geldfalle, weil das ist in der Praxis ja sehr endlich, ne? Man hat irgendwie 30 Sitzungen pro Woche und dann ist der Rest mit administrativen Sachen belegt und dann ist vorbei. Dann kann man nicht weiter wachsen. Und da helfe ich den Leuten. Ja, wie komme ich da raus? Und ich freue mich natürlich immer, wenn sie das schaffen. Und ich freue mich wahnsinnig, ne, wenn sie sich dann nach Monaten melden und sagen, ja, ich verkaufe jetzt nur noch Angebotspakete und ich bin ausgebucht und es läuft wie, ne, genau auf deinem Weg, so wie du das bei mir eingerichtet hast. Die Leute finden mich und ich verkaufe meine Pakete.
Das finde ich sehr, sehr schön, weil jetzt, wenn ich mal anschaue, also bei mir ist natürlich dieses 1:1 sehr, sehr wichtig, was in der Pandemie komplett verloren gegangen ist, dass ich auf einmal ja keinen Kontakt mehr zu Menschen hatte. Diese Psychologie mit Menschen uns zu sehen oder am Telefon zu sein, ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig, also für mich vor allem. Aber es gibt ja auch das, was du dann anpackst. Was muss ich tun im Hintergrund, um diese Psychologie aufrechtzuerhalten? Also ich habe es vorher, glaube ich, schon angesprochen. Du bist ja auch LinkedIn-Experte. Du bist sehr, sehr viel auf LinkedIn unterwegs. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Und wenn ich so deine Beiträge anschaue, hast du verstanden, wie LinkedIn funktioniert. Aber LinkedIn ist ja nicht ein Mensch. Das ist ja ein Unternehmen, natürlich mit vielen Menschen. Und die haben ja was erschaffen. Und das, was die erschaffen haben, funktioniert so ein bisschen wie das, was hier in meinem Hintergrund ist, auch unser Gehirn. In irgendeiner Form reagiert es auf etwas. Wir Menschen, wenn ich dir einen Witz erzähle, lachst du darüber. Ein ganz normaler Rhythmus. Wenn ich dir was Trauriges erzähle, könnte es sein, oder wenn ich weinen anfange, dass du mitweinst, weil du mich spiegelst. Vollkommen normal. Und genauso funktionieren auch diese Maschinen. Wenn ich weiß, wie diese Maschine funktioniert, also diese Maschine in dem Fall bei dir LinkedIn, aber können wir auch Instagram, YouTube, Facebook, Google und so weiter aufzählen. Das sind ja alles solche Maschinen, die dahinter stehen, oder auch Amazon, im Grunde genommen fast alles, was so im Netz ist. Diese Intelligenz dahinter ist und auch die, mit der muss man arbeiten. Das finde ich ja sehr, sehr spannend bei dir, dass du ja mit beiden arbeiten musst. Also du musst ja das eine verstehen und das andere verstehen. Was macht dir dabei am meisten Spaß?
Oh, absolut, ja, ich meine, das Zusammenspiel macht mir natürlich am meisten Spaß. Und das ist natürlich absolut richtig. Und das geht natürlich immer um die Algorithmen der Social Media Plattform. Und das Lustige ist ja auch, wenn man über die anfängt zu reden, dann sagt man immer, ja, und der Algorithmus, der will dann, dass du das und das machst. Und solche Sätze formuliert man, die sind natürlich total falsch. Das ist ja eine Maschine, da will niemand irgendwas. Und dennoch kann man gar nicht anders als das so ausdrücken, als wäre das eine Person. Ja.
Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Auch mit ChatGPT finde ich. Ich sehe die mittlerweile als meinen Mitarbeiter. Weil dem gebe ich ja eine Rolle. Ich sage, jetzt bist du Marketing-Experte oder gestern hatte ich mal, ich brauche einen Anwaltsbrief. Ich gesagt, du bist jetzt Anwalt, mal schauen, was er ausspuckt. Oder du bist jetzt Designer, mal schauen, was du jetzt ausspuckst. Und dann kommt ja was raus und dann kannst du sagen, oh, das ist genial. Du kannst natürlich auch sagen, war mein Prompt falsch, weil ich habe einfach falsch mit ihm gesprochen. Er hat mich nicht richtig verstanden. Es kam ganz was anderes raus. Finde ich auch immer lustig, wenn ich ihm dann verbessere und sage, das war nicht das, was ich wollte. Und dann sagt er, oh, Entschuldigung, habe ich anscheinend die Frage falsch verstanden oder irgend sowas kommt dann immer. Und dadurch wird es natürlich zu einer Person. Das ist ja ganz logisch. Und ich kenne sogar jemanden, der hat schon ChatGPT einen Namen gegeben. Also die hat einen eigenen Namen, weiß ich, der spricht ihm mit Namen an. Also wie jetzt im Grunde bei Alexa oder Siri oder sowas. Finde ich auch
Ja.
sehr, sehr spannend. Bei LinkedIn, was wäre denn das, wo du sagst, was muss als erstes passieren, um dass überhaupt irgendjemand deinen Beitrag ansieht?
Ja, also die Vorgehensweise, die ich immer vorschlagen würde, ist, schaff dir erstmal, bevor du überhaupt einen Beitrag postest, eine ordentliche Bubble mit Menschen, die genauso sind, nicht genauso, aber ähnlich sind wie du selbst. Also du zum Beispiel solltest nach allen möglichen Hypnotiseuren und Mentalisten suchen, die auf LinkedIn sind und dich mit denen befreunden. Und dann mit denen im Hintergrund auch schreiben und dann bei denen die Kommentare liken, bei denen die Posts liken und die Posts kommentieren. Und so findet der LinkedIn-Algorithmus irgendwann raus, okay, das ist deine Bubble. So. Und ich würde mal sagen, es ist gut, wenn man 200 solche Kontakte gefunden hat.
Darf ich da jetzt eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Es geht aber, also das wären ja nicht meine Kunden.
Nein, nein.
Gut, weil das ist jetzt genau dieses, wo ich jetzt so gerade so ein bisschen dran hake. Also es geht ja nicht darum, um meine Kunden. Das wäre so, wie wenn ich jetzt, ich bin hier in München, mich mit lauter Hypnotiseuren einmal im Monat treffen würde.
Genau, und das ist der große Unterschied zu dem Live unter Umständen. Aber das, was sozusagen jetzt erstmal passieren muss, ist, dass deine Bubble richtig eingeordnet wird. Das heißt, die Hälfte dieser anderen Leute, die dir sehr ähnlich sind, die sind ja vielleicht auch schon aktiv und die haben wiederum Menschen, die potenzielle Kunden von ihnen sind, also auch potenzielle Kunden von dir. Und LinkedIn versteht das. Und LinkedIn denkt jetzt, okay, dass deine Posts auch interessant sind für die Leute, die diesen anderen Mentalisten folgen. Und wenn du dann, also, ne, sagen wir, du hast jetzt 200 Leute gefunden, die dir sehr ähnlich sind und du kommentierst immer, du likest immer und du schreibst mit denen auch über die Chatfunktion und du fängst dann an, einen Post auszuspielen, dann wird der auch gleich diesen ganzen Followern von den anderen, die dir gleich sind, ausgespielt. Und die haben ja Follower, die auch potenziell deine Follower sind. Und die liken dann deinen Beitrag. Und die kommentieren dann deinen Beitrag. Und auf einmal hast du so aus dieser Bubble heraus so ein Flywheel erschaffen.
Finde ich gerade mega interessant. Bei mir geht natürlich dann immer sofort der Kopf los, da arbeitet es sofort los, wenn man dann sagt, hey, ist ja echt ein Hammer, weil im normalen Fall, also im Real Life wäre das ja nicht so der Weg, weil ich lerne die Kunden von diesen Mentalisten und Hypnotiseuren nicht kennen, indem dass ich sie kenne. Aber Social Media denkt ja so ein bisschen weiter und du nutzt ja die Psychologie der Maschine,
Ja.
um hier ein Stück weiterzukommen. Was natürlich jetzt sehr, sehr, sehr nah an dem ist, was ich ja hier so tue. Ich möchte ja wissen, wie unser Geist funktioniert. Und ich habe ja auch festgestellt, das Entscheidende ist ja danach, ich muss ja die Leute, die ich dann wirklich erreichen möchte, ja auch irgendwie fangen. Ich muss ja die in irgendeiner Weise catchen, dass die dann auch tatsächlich dieses anschauen. Sprich, da geht es ja dann wiederum um die Psychologie des Menschen, dass er neugierig wird, dass er länger bleibt, also es liest, gegebenenfalls sogar liked, kommentiert und am besten Fall sogar am Schluss vielleicht noch irgendeinem Link von mir folgt, um zu sehen, was steckt denn noch mehr dahinter. Weil ich sehe ja auch immer, also bei LinkedIn ist es recht schön zu sehen, wer alles auf meine Seite geht. Und ich kriege immer
Ja.
wieder mal Kommentare, dass wenn ich irgendwo was geschrieben habe, dass mir jemand schreibt, naja, er fand meine Sichtweise sehr gut und dadurch hat er mich kennengelernt. Finde ich immer total lustig, weil ich komme auf solche Ideen dann doch irgendwie selbst gar nicht, weil dafür habe ich zu wenig Zeit, um dass ich mir das selbst alles immer anschaue. Ich bin da selbst
Ja.
sehr weniger aktiv.
Ja, genau. Also das wäre jetzt genau der Schritt zwei, sich überlegen, was poste ich dann eigentlich, ne? Also das erste ist, erstmal diese Reichweite, diese potenzielle Reichweite aufbauen, dadurch, dass man ganz viele Leute addet, die einem sehr ähnlich sind. Wenn man das geschafft hat, fängt man natürlich an, auch Leute zu adden, die die potenziellen Kunden sein könnten. Das ist dann sozusagen Phase 2. Und in dem Moment fange ich an zu posten. Und dann will ich natürlich diese potenziellen Kunden auch erreichen. Das heißt, erstmal Aufmerksamkeit. Das ist immer der erste Schritt. Erster Schritt, Aufmerksamkeit. Also wie mache ich auf mich aufmerksam, indem ich irgendetwas mache, was ein bisschen laut ist, sage ich immer. Ja? Also es muss ein bisschen laut sein. Eine schöne erste Zeile, in der man neugierig wird. Ein schönes Bild, wo man denkt, oh, ja, man sagt auch Scrollstopper. Also man scrollt und dann kommt ein Bild, da stoppt man. Warum stoppt man? Weil das irgendwie besonders ist, weil es irgendwie besonders schön ist, besonders ästhetisch, eine ganz ungewöhnliche Farbe hat oder irgendwie sowas. Ja. Also man stoppt und dann geht es natürlich um die erste Zeile. Da, das nennt man ja auch die Headline zum Beispiel. Und die muss sitzen. Da muss dann irgendwas Unerwartetes oder ganz Spannendes stehen. Und dann drückt man auch auf mehr anschauen. Und umso mehr Leute dort stoppen, das merkt der Algorithmus schon. Und umso mehr Leute auf mehr anschauen drücken, das merkt der Algorithmus natürlich auch, desto mehr wird dieser Post dann auch ausgespielt. Und zwar an die, ne, an diese Gruppe von Menschen, die man vorher sich so als Blase, als Bubble erschaffen. Und genau, und die liken und kommentieren dann, umso mehr sie liken und kommentieren, desto mehr wird es natürlich auch wieder ausgespielt und so weiter. Und so kann man dann, wenn man das geschickt macht, relativ schnell auch mal einen viralen Beitrag bekommen, auch auf LinkedIn.
Ja, ist aber unheimlich spannend, weil jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Seit, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es jetzt schon ChatGPT? Seit 1,5 Jahren ungefähr, oder? Ungefähr.
Für die Öffentlichkeit, ja, so
Ja, für
seit
die Öffentlichkeit, also zuvor schon
Jahren.
länger.
Ja.
Und im Grunde müsste der ja schon wissen, was sind genau diese, also man spricht ja davon von einer Hook, einem Haken, um dass die Leute hängen bleiben, um dass sie eben weiter schauen, YouTube-Video oder weiter hören, Podcast oder weiter lesen. Und im Grunde müsste ich ja mein Thema ja dann nur noch jemandem sagen, also irgendeine ChatGPT-Version, die mir dann sagt, mit welcher Hook erreiche ich im Grunde, dass nicht 10%, sondern 60% der Menschen hängen bleiben und weiterlesen. Und daran gewinne ich ja noch mehr die Kunden, weil dann erkennt doch im Grunde genommen ja der Algorithmus auch, welche Kunden bleiben denn hängen. Wenn ich jetzt natürlich einen total falschen Hook mache und die total falschen Leute hängen bleiben, dann baue ich mir auch eine komplett falsche Bubble auf. Ist das richtig so?
Wenn man das komplett falsch machen würde, ja, genau. Also wenn du dann Leute interessierst, die sich zum Beispiel, ne, ich könnte jetzt ja auch Hooks schreiben, dann interessieren sich die Leute für Schulthemen, ja,
Ja,
die will ich
genau.
gar nicht als Kunden haben, genau. Also wenn ich solche Themen ansprechen würde, dann würde ich mir da eine Bubble aufbauen und dann würde das nicht funktionieren. Aber das ist sehr, sehr interessant mit der Psychologie von ChatGPT. Denn du kannst ChatGPT fragen, ob es dir ein LinkedIn-Beitrag generiert oder 10 coole Hooks oder was auch immer. Und es wird immer nicht gut sein. Und das ist sehr interessant eigentlich. Denn das, was passiert, ist, dass ChatGPT immer so einen Durchschnitt produziert. Also irgendwas, was sehr durchschnittlich ist. Das liegt einfach in der Natur der Sache, weil es liest vielleicht alle LinkedIn-Beiträge, ja, aber das, was es dann am Ende ausspuckt, ist sehr generisch. Selbst wenn man sagt, mach mal was ganz Unerwartetes und Tolles und etwas, was noch nie da gewesen ist, das kann es eigentlich gar nicht so richtig. Und
Was mich aber jetzt schon überrascht, wenn ich jetzt so ein bisschen reingrätschen darf. Also ich weiß es nicht, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber im Grunde, wenn ich ihm sagen würde, nutze das Wissen von den LinkedIn-Beiträgen, die in der Regel mehr als 100 Likes haben oder die viral gehen und so weiter, also die einfach öfters ausgestrahlt werden, dann müsste ja diese Information ChatGPT hier neu genauso haben, nehme ich an. Weil die sieht ja, wie viel das aus ist, wird nur am Anfang ausgelesen und hat keine Statistiken mehr im Kopf. Keine Ahnung, da müsste man mal danach fragen, besorgen wir mal die 100 erfolgreichsten Beiträge in LinkedIn, ob er das könnte, das weiß ich nicht, weil dann müsste ja auch das Ergebnis gut sein.
Das glaubt man so. Für einen selber ist das dann meistens nicht so gut. Kann auch gut sein, dass etwas, was für einen richtig eingefleischten, jahrelangen Experten gut funktioniert, für einen selber als Anfänger nicht gut funktioniert. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil man auch ein anderes Publikum hat. Und trotzdem, ChatGPT, ich habe schon sehr viel ausprobiert damit. Es bleibt sehr, sehr erkennbar. Also ich würde sagen, du kannst mich höchstwahrscheinlich nicht täuschen. Wenn du mir einen hundertprozentigen ChatGPT ausgespuckten Beitrag zeigst, bin ich mit 95% Sicherheit, dass ich das erkenne, dass der nicht von dir ist, egal wie du ChatGPT vorher gefüttert hast. Und
Das
das
wäre mal eine interessante Challenge, Robert. Da müsste man sich wirklich mal Gedanken machen, was weiß ich, mal fünf Beiträge vorbereiten. Einer ist von ChatGPT, und die fünf Beiträge auf LinkedIn posten, schauen erstmal, was kommt für Ergebnisse raus. Und dann natürlich
Ja.
auch die Frage, wer glaubt denn, welcher dieser fünf ist denn hergestellt durch ChatGPT? Ist auch eine ganz spannende Frage.
Ja,
Sehr,
also
sehr interessant.
wenn du sagst, ChatGPT, bitte erstell mir mal einen LinkedIn-Beitrag, der viral geht zum Thema XY, wird zum Beispiel ChatGPT zu 90% mit der Zeile "Liebe LinkedIn-Community" anfangen. Das schreibt kein Mensch, aber ChatGPT schreibt es immer.
Echt?
Und man ist ganz verwundert, warum tut es das? Aber es tut das. Und das Ding ist, ChatGPT kann einen unheimlich gut inspirieren. Das heißt, auch die Hooks, die man sich vielleicht erstellen lässt, die sind eine gute Idee, schlecht ausgeführt im Normalfall. Und meistens muss man das dann einfach nochmal auf sich anpassen. Und jetzt kommt da auch ganz viel Psychologie eben nochmal ins Spiel. Die Leser, selbst wenn sie nicht direkt merken, das ist von ChatGPT geschrieben, dann haben die doch unbewusst so ein Gefühl von, das ist hier nicht stimmig. Und das gibt da schon diverse Untersuchungen zu, das haben auch ganz viele Leute schon ausprobiert, hundertprozentige ChatGPT-Beiträge zu posten und die einzubetten in eine Woche von normalen Beiträgen. Die von ChatGPT funktionieren am schlechtesten. Und es ist immer und immer wieder das Gleiche. Die Menschen merken, dass da Wörter benutzt werden, die nicht zu dir passen. Dass da Wörter benutzt werden, die irgendwie generisch klingen, die irgendwie nicht so klingen wie jemand, der jetzt einen Post schreiben würde.
Ja, gilt wahrscheinlich auch für YouTube. Das gilt eigentlich für alles, was man so macht. Man muss, also wenn man im Grunde seinen Text abliest, muss man trotzdem bei sich selbst bleiben. Man darf den Text nicht lesen, sondern man muss diesen Text erzählen. Und da kann es durchaus sein, dass ich beim Ablesen einfach die Wörter austausche, weil sie nicht zu mir passen, weil sie auf einmal vollkommen normal sind. Und dann bekommt kein Mensch mit, dass da irgendwas gelesen wurde, weil es auf einmal total natürlich wurde. Das wird wahrscheinlich bei diesen Texten genauso sein. Aber du kannst ja bei ChatGPT ja zum Beispiel auch, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber GPTs machen, wo du sie ihn fütterst mit dem, wie du agierst. Und damit, weil im Grunde, wenn du es jetzt anschaust, ChatGPT holt sich ja alles von der ganzen Welt, alle Informationen und gibt dir, wenn du eine einfache Frage stellst, schreib mir einen LinkedIn-Beitrag zum Thema wie Verhaltensforschung bei Affen, dann schreibt er den aus, aber aus den Informationen da raus. Und jetzt, wenn du ihm sagst, was weiß ich habe Ahnung davon, ich bin seit 20 Jahren in diesem Thema drin, ich bin Forscher und ich mache das und das und ich habe schon das und das erforscht und dann wird die Welt kleiner, es ist nur im deutschsprachigen Raum interessant und mich interessieren nur die Schimpansen aus Uganda und der Raum wird immer kleiner und der Raum wird immer kleiner und dann sind in meinen Augen auch tatsächlich die Antworten deutlich stärker, als wie sie. Also, ich habe gerade in der Anfangszeit ChatGPT, musste ich immer lachen, weil im Grunde jeder Beitrag, wo ich gefragt habe, der war immer genau gleich aufgelistet. Auch mit diesen Unterpunkten auch immer genau, was weiß ich, fünf Punkte oder sowas. Also, es war immer alles irgendwie gleich. Und da habe ich mir gesagt, hey, das ist ja irgendwie überhaupt keine Informationsquelle. Das ist alles so nichtssagend. Das ist so alles so, ja, nett, aber es fehlt die Tiefe. Aber wenn du gezielt drauf gehst, und ich glaube, da spielt auch so die Psychologie mit der KI so ein bisschen die Rolle, wenn du weißt, wie du den Prompt schreibst, bekommst du auf einmal sogar eine Story dazu. Also da gibt es dann auch teilweise echt überraschende Ergebnisse. Ich probiere das schon seit so 2 Monaten so ein bisschen rum damit, in allen möglichen Bereichen. Und ja, eins zu eins kann man es vielleicht nicht übernehmen, aber ich habe auf einmal Geschichten, worauf ich vorher nicht gekommen bin oder die mich an Geschichten erinnern, die ich mal erlebt habe, wo ich gesagt habe, oh, dadurch bin jetzt ich auf eine neue Idee gekommen, die ich zuvor nicht wusste. Also ich finde dieses Spiel momentan sehr, sehr schön, zwischen der Maschine und dem hier.
Ja, das ist auch spannend. Ich meine, das, was man immer machen kann, ist diese Texte, die dann ausgespuckt werden, nochmal in seine eigene Sprache umzuschreiben. Und dann kann manchmal auch ein richtig guter Text draus werden. Aber eins zu eins übernehmen, das funktioniert im Normalfall nicht. Das ist halt das Wichtige. Also, dass man wirklich sagt, okay, ich nehme das und das ist auch ganz gut so, wie es geworden ist. Aber da müssen Wörter ausgetauscht werden, die normal ich nicht benutzen würde. Und auch Formulierungen, einfach die Grammatik der Sätze. Jeder hat da so ein eigenes Ding und die Leute folgen auf Social Media Menschen und die merken das, wenn sie auf einmal Maschinentexte lesen. Das ist erstaunlich.
Ja, spannend.
Das, was ich mal mache, wollte ich noch schnell erzählen, ist, ich nehme einen alten Post von mir. Und dann sage ich ChatGPT, bitte schreib den ein klein bisschen um. Und dann bleibt das ganz häufig mein Stil. Und dann kann ich das recyceln. Dann kann ich das nochmal posten. Der LinkedIn-Algorithmus merkt nicht, dass ich eigentlich nur einen Repost mache. Und das Ganze ist dann in meiner Sprache, ja.
Es ist spannend. Ich habe das tatsächlich auch schon gemacht, dass ich Texte von mir reingegeben habe und gesagt habe, kannst du mir diese Texte nochmal neu aufbereiten, vielleicht mit einer neuen Hook versehen und so weiter. Also da kann man dann tatsächlich so ein bisschen damit spielen. Sehr spannend. Aber ich möchte jetzt zurück zu dir kommen. Wir sprechen jetzt schon so viel über ChatGPT. Bleibst du bei dem Thema oder gibt es schon ein nächstes Projekt, wo du sagst, ja, da möchte ich jetzt hin. Das ist jetzt mein Ziel, wo ich hingehen möchte.
Nein, grundsätzlich. Also das macht mir wirklich große Freude, mit dieser Zielgruppe zusammenzuarbeiten. Da sind ja auch manchmal Hypnotiseure bei, ja, die, ja. Also ich habe gerade zwei Hypnotiseure, eine Frau und einen Mann bei mir im Kurs und die bauen beide sich ein Online-Business auf. Die machen natürlich Heilhypnose, ja. Also die helfen Leuten, ihre Probleme, Ängste zu überwinden, auf verschiedene Art und Weise. Und ich möchte da gar nicht großartig was ändern. Natürlich freue ich mich, wenn ich wachse und skaliere, aber das tue ich über die Jahre sowieso schon langsam, stetig. Das ist, glaube ich, auch immer das Wichtige. Dranbleiben, immer dranbleiben, nicht immer was Neues machen.
Sehr, sehr, sehr schön. Ja, wenn du jetzt für deine Zukunft, für die nächsten, ja, sagen wir mal 3 Jahre, 3 Wünsche frei hättest, was wären denn deine Wünsche, was jetzt in den nächsten 3 Jahren bei dir denn noch passieren muss? Kann beruflich genauso wie privat sein. So, was sind so deine Wünsche? Irgendwelche Reisen, irgendwas Privates, tatsächlich irgendwo zu wachsen beruflich oder besondere Kunden zu haben?
Oh, okay. Was wäre das Schönste? Also ich glaube, das Schönste wäre eigentlich, wenn ich eine eigene Wohnung hätte in Lissabon und eine eigene Wohnung hätte auf den Kanaren. Und ich habe ja eine in Deutschland, da bin ich gerade, ja. Und wenn ich diese drei Lebensorte immer wechseln könnte. Und ich überwintere gern auf den Kanaren, habe ich auch schon öfter mal gemacht, aber ich hätte gern einen festen Ort dort und dann noch einen festen Ort in meiner absoluten Lieblingsstadt Lissabon. Das ist wirklich so mein nächstes Lebensziel.
Spannend. Lissabon finde ich klasse. Da war ich nämlich erst im letzten September das allererste Mal. Eine wunderschöne Stadt. Und ich habe, ist jetzt wirklich ein lustiger Zufall, einen Tuk-Tuk-Fahrer dort kennengelernt. Und der gleichzeitig Portugiese und Deutsche, und der ist in Hamburg groß geworden.
Oh, spannend.
Und das ist ein ganz, ganz lieber. Mit dem haben wir auch noch Verbindungen über Instagram. Und wenn ich wieder nach Lissabon komme oder wenn jemand nach Lissabon fährt, empfehle ich ihn immer. Dann sage ich, hey, du musst unbedingt mit ihm fahren, der kennt sich in Lissabon super aus, der weiß alles, fahrt so mit so einem Elektro-Tuk-Tuk rum, einen ganzen
Ja.
hübschen, und ja, zeigt halt Lissabon wirklich so mit ganzem Herzen. Und der ist nach Lissabon gegangen aufgrund der Pandemie, weil es eben in Deutschland für ihn damals keinen Job gab, und deswegen ist er nach Lissabon gegangen und ist Tuk-Tuk-Fahrer geworden, obwohl er ganz was anderes studiert hatte. Also der ist auch so einer, der sich komplett verändert hatte. Deswegen fand ich es sehr, sehr schön.
Ja, coole Story, ja.
Ja, und da kommt jetzt gleich noch eine Frage. Wenn du irgendeine berühmte Persönlichkeit in deinem Leben mal wirklich treffen willst, also die Person kann lebendig sein oder kann auch sehr, sehr gerne auch schon tot sein, wo du sagst, oh ja, die Person hätte ich wirklich ganz gerne mal kennengelernt, was weiß ich, Kaffee trinken mit Angela oder mit Elon Musk, ein bisschen Tesla fahren oder was auch immer, wo sagst du, hey, der imponiert mir so dermaßen, den hätte ich tatsächlich gerne mal kennengelernt.
Also, ich könnte zwei Namen nennen jetzt, die mir spontan einfallen. Einmal ist das Marques Brownlee, den kennst du wahrscheinlich gar nicht, ist aber einer der berühmtesten Tech-YouTuber der Welt. Ja,
Oh, mhm.
reviewed Handys und neue Technologien und ich stehe total auf Technologien und gucke mir das alles an, was er macht und finde, das ist eine absolut interessante Persönlichkeit. Also mit dem würde ich gern mal Mittagessen. Und dann die zweite Person, die kennst du sicherlich sehr gut, das ist J.K. Rowling.
Oh.
Also die Autorin von Harry Potter, auch die finde ich sehr spannend und von der würde ich einfach gerne mal erfahren, eigentlich auch vor allem persönlich, wie sich das wohl anfühlt von diesem einen Leben, das sie früher geführt hat, in dieses andere Leben zu kommen, das sie heute führt.
Ja, extrem bei ihr. Also von 0 auf 100 ist er schon fast untertrieben. Also mehr Extreme gehen ja bei ihr gar nicht. Aber es ist mal interessant, es sind zwei Persönlichkeiten, die bei mir nur wirklich noch nie gesagt worden sind. Und gerade den ersten finde ich ja spannend. Also ich stehe auch immer auf alles Neue. Ich bin auch ganz gern immer dabei, immer was Neues auszuprobieren. Ich fahre auch Tesla oder war bei den Smartphones mit so der Erste, der umgestiegen ist aufgrund meines Jobs. Oder wir haben eine Wärmepumpe hier im Haus seit 2005. Also da wissen viele noch gar nicht, dass es sowas gibt, dann habe ich es schon. Dadurch interessiere ich mich auch immer für alles Mögliche, was Neues. Ich bin natürlich mittlerweile in einem Alter, wo man nicht mehr alles so leicht versteht wie noch vor 20 Jahren. Dann bin ich ja jetzt mal ganz ehrlich, dass man so im Alter dann schon mal überlegen muss. Aber ich habe einen Schwiegersohn, der gerade noch einen Master macht in IT. Und wenn ich mal eine Frage habe, ey, der weiß immer sofort, wen er fragen muss oder wo er nachschauen muss. Aber so jemanden anzusehen, der sowas immer vorstellt und oftmals Sachen, die kein Mensch braucht, da bin ich auch immer sehr gerne dabei. Also da hätten wir gleich wieder ein Thema, wo wir uns sehr lange unterhalten können.
Sehr schön.
Robert, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf deinem Weg wirklich alles, alles Gute, dass du noch sehr, sehr viele, ja, Kunden auf den richtigen Weg führst. Ich fand spannend heute eben dieses Gleichgewicht oder ist es ein Gleichgewicht oder diesen Gegensatz eher zu erkunden, wie unser Gehirn funktioniert oder wie das Gehirn dieser vielen, vielen Maschinen dahinter funktioniert, mit denen wir ja auch heute leben müssen. Wo sich viele gar keine Gedanken machen, dass wir damit leben müssen. Sowas gefällt mir sehr gut, weil bei mir geht es, wenn ich mit meinen Gruppen coache und wenn ich mit den Leuten spreche, fast immer darum, in den Spiegel zu schauen, sich zu reflektieren, sich zu überlegen, wo stehe ich gerade, wo muss ich hin, was muss ich dafür tun, um dass ich dorthin komme, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Und dafür sind solche Gespräche für mich immer sehr, sehr toll und für mich auch immer ganz, ganz spannend. Und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht, Robert.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht machen wir mal ein Follow-up.
Ja, können wir durchaus machen. Ich möchte vielleicht nur noch für meine Leute sagen, wenn ihr Robert kennenlernen wollt, ich glaube, das Allereinfachste ist über LinkedIn. Da ist er sehr, sehr präsent. Also das war zumindest mein Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. Internetseite kann ich sehr, sehr gerne unten noch in die Shownotes unten reinstellen, wo sie dich finden, wenn sie wirklich Fragen dazu haben oder wenn jemand hier ist, der Hypnotiseur ist oder Heilpraktiker oder sonstiges sowas, dann soll er auf dich zukommen. Ich glaube, du bist eine sehr, sehr große Unterstützung. Es macht wirklich sehr viel Spaß, mit dir zu quatschen. Sehr, sehr sympathisch. Und ja, Robert, vielen, vielen Dank. Und an alle da draußen, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.